Und Herr Jesus, hab du Dank für die Zeit, die wir jetzt mit dir verbringen dürfen. Für die Zeit, wo wir dir die Ehre geben mit unseren Liedern und unseren Gebeten, aber auch nachher beim Hören auf dein Wort. Möchten dich bitten, Herr, dass du uns die Herzen aufschließt, die Augen und die Ohren, um dich zu sehen und zu hören, um dich wahrzunehmen, dass du reden kannst. Du willst reden, hab Dank dafür. Du möchtest das hier oben bei uns bei der Predigt tun, du möchtest das aber auch bei den Kindern in der Sonntagsschule tun. Und wir möchten dich auch für sie um deinen Segen bitten, für die Mitarbeiter, dass du sie gebrauchen kannst. Und wir danken dir schon jetzt dafür. Amen. Wir singen noch ein Lied vor der Predigt miteinander und die Kinder können dann jetzt auch schon mit den Mitarbeitern nach unten gehen.
Guten Morgen. Wir haben heute Morgen eine kleine Wiederholung. Das mit dem Michi abgesprochen, der schon mal in diesem Jahr, ganz früh in diesem Jahr, sozusagen am Neujahrstag, über diesen Bibeltext gesprochen hat. Und wer kann sich noch erinnern, um was es da ging? Jahreslosung, richtig. Und wie heißt die Jahreslosung? Ja, und darum soll es nochmal gehen. Die Mutter des Lernens ist ja bekanntlicherweise die Wiederholung. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist ein Grund, kann man ja nochmal drüber sprechen. Ganz offen, ich möchte auch gerne nochmal drüber sprechen, weil mir diese Jahreslosung total viel bedeutet. Also ist nicht bei jeder Jahreslosung so, die eine spricht mich mal mehr an, die andere weniger, geht vielleicht dir genauso. Aber das ist so eine, die hat mich nochmal richtig, so richtig erwischt. Und das ist der eine Grund. Jetzt geht es ja nicht, wenn ich predige hier um mich, wo ich mal Bock drauf hätte, darüber zu predigen, da geht es überhaupt nicht drum, sondern, und ja, ich vertraue auf den Geist Gottes, wie immer, wenn ich predige oder wir predigen, ich habe den Eindruck, dass es für dich, und es ist super persönlich heute, für dich heute dran ist. Dieses Bibelwort. Und ich möchte dich einladen, dich einfach zu öffnen und dem Geist Gottes hinzugeben, seinem Reden, seinem Wirken und dem, was er dir, noch mir und uns, aber so ganz persönlich, was er dir heute Morgen sagen möchte, was er dir stecken möchte, was er für dich heute Morgen bereithält. Du bist hier hingekommen, gute Entscheidung. Du hörst heute Morgen nicht auf mich, noch eine bessere Entscheidung, und du machst dein Ohr jetzt auf für Gottes Reden. Das ist die beste Entscheidung. Und in der Form, ja, lade ich euch ein, mitzugehen, eure Bibel aufzuschlagen und in ein ganz frühes Buch, 1. Mose, Kapitel 16, Vers 1. Lesen mal die ganze Geschichte. Doch Sarai, Abrahams Frau, blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Oder ich glaube, richtig ausgesprochen heißt es Hagar. Ich werde mich da wahrscheinlich nochmal vertun. Da sagte sie zu Abraham, du siehst, dass Jahwe mir keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarah ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham, du bist schuld an dem Unrecht, das ich ertragen muss. Ich habe dir meine Sklavin überlassen und kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richte zwischen dir und mir. Abraham erwiderte, hier ist deine Sklavin, sie ist ja in deiner Gewalt, mach doch mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie davonlief. Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei einem Brunnen, der auf dem Weg nach Schur liegt. Und er fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, gehe zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, das bedeutet Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird wie ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und allen von allen bekämpft und allen seinen Brüdern tanzt er auf der Nase herum. Da gab Hagar Jahwe, der mit ihr geredet hatte, den Namen El Roi. Sie sagte, du bist ein Gott, der nach mir sieht. Denn sie füge hinzu, habe ich wirklich dem nachgeschaut, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen jetzt Beer Lahairoi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut oder der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. So, das ist nochmal die Geschichte im Ganzen. Ich kenne deine Situation heute Morgen überhaupt nicht. Von den allerwenigsten kenne ich etwas und von einer Person kenne ich sehr viel, aber von deiner Geschichte aus den letzten Wochen und Monaten und Jahren, da kenne ich nichts. Sehr wenig, außer man unterhält sich mal ein bisschen, dann weiß man etwas. Aber es könnte sein, dass in Teilbereichen deines Lebens oder in vielen Teilbereichen deines Lebens so etwas ist wie hier vorne. Was ist hier vorne? Wüste. Ich war selbst noch nicht da. Das ist ein Bild aus dem Netz. Wüste. Vielleicht waren die Rahmenbedingungen, in denen du lebst, in denen wir leben, gar nicht so schlecht. War gutes Auskommen. Aber trotzdem sagst du, in Bereichen meines Lebens, wenn ich zur Ruhe komme und vielleicht sehe ich sogar zu, dass ich gar nicht unbedingt so zur Ruhe komme, damit ich diesen Missstand nicht merke, da ist Wüste. Da ist jedenfalls alles andere als Leben. Da ist es trocken, da ist es staubig, da ist es anstrengend. Da ist Überleben für mich manchmal echt ganz schön schwierig. Und von solch einer Geschichte in der Wüste haben wir gerade eben gelesen. Von einer Sklavin, der das Leben, wenn ich das mal von außen beurteilen darf, übel mitgespielt hat. Einverstanden? Irgendwie übel. Und sie packt ihre wenigen Habseligkeiten und flieht in die Wüste. Was hat sich zugetragen? Die Geschichte gelesen. Abraham und Sarai hatten eine Verheißung, ein Versprechen bekommen. Ich glaube, ein Kapitel vorher, dass Abraham im Alter noch fruchtbar ist und einen Sohn zeugt. Und er hat das Versprechen bekommen, ich mach dich zu einer Nation wie die Sandkörner am Strand. Jetzt musste man in so eine Wüste gehen, nimm mal so eine Handvoll. Da wirst du schon stolz, wenn du sagst, boah, mein Volk hier. Jetzt lief aber die biologische Uhr von Abraham und Sarai auch. Ne? 75. Geburtstag, Happy Birthday. 76. 78. Ja, und Onkel Abraham wird 80. Hoch soll er leben. Ja, sag, lass mal, ich will noch ein Kind kriegen. Also nicht er, sondern... Und irgendwie, boah, die Uhr, kennst du das aus deinem Leben, wenn so die Uhr tickt, vielleicht nicht immer nur die biologische, aber so, boah, wird jetzt echt eilig. Wäre jetzt gut, wenn Gott jetzt mal helfen würde. Also für mich jetzt ein guter Zeitpunkt. Mir steht echt das Wasser irgendwie bis zum Hals. Gott, du hast da Verheißungen mir geschenkt, wichtige. Was ist denn jetzt damit? Ey, du hast doch den Mensch geschaffen, du musst doch wissen, dass irgendwann mal, ja, wie soll ich mich ausdrücken, Schluss ist. Hm. 81. Geburtstag und so weiter. Daran hing auch seine Frau und die beobachtet das auch mit Sorge, kann ich sehr gut verstehen. Er sagt so, selbst wenn er noch kann, wird mit mir irgendwann mal schwierig. Kann man verstehen, oder? Ja, da lief auch die biologische Uhr. Stress. Vielleicht Schuldzuweisung steht nicht in der Bibel, könnte ich mir aber vorstellen. Ja, du, irgendwie kannst du nicht mehr so richtig. Nee, und du an dich, an dir. Nein, auch nicht. Stress. Und irgendwann, vielleicht Sarai, so eine Macherin, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir was tun. Irgendwie klappt das mit der Verheißung nicht so richtig. Abraham, hinsetzen. Okay, ich habe einen Plan. Jetzt. Bei dem Ton wusste Abraham, jetzt muss ich zuhören. Mit mir und mit der Verheißung und mit dir, das wird irgendwie nichts. Hier, ich gebe dir meine Sklavin, meine Dienerin. Und da kannst du ja mit der und vielleicht klappt es ja. Glaub zwar nicht, dass es an mir liegt, aber Versuch macht klug. Vielleicht müssen wir dem da oben mal auf die Sprünge helfen. Kennst du das Gefühl?
mal so ein bisschen Schwung in die Kiste bringen. Wir wollen doch letztendlich die Verheißung auch irgendwie. Hä? Wir müssen wissen, dass damals diejenigen, die kinderlos blieben, dass das in der Zeit damals ein offensichtliches Indiz dafür war, dass Gott sie wohl nicht segnete. Ich kann es auch anders ausdrücken, Kinder waren ein Segen, sind sie ja heute noch, aber keine Kinder war halt eben kein Segen. Und jetzt hatten sie auf diese Kinder auch noch ein Versprechen und es blieb aus. Also, her mit der Dienerin. Oh, sagt Abraham, alles klar. Herr mit der Dienerin. Und es war damals so, hattest du eine Sklavin, für uns ein Begriff hier, die kannst du ja kaum aushalten, in unserem Breitengrad, in unserer Zeit heute, aber wir müssen darüber reden, ist immer noch ein aktuelles Thema. Hattest du eine Sklavin und der Herr der Sklavin schlief mit dieser Sklavin, war das Kind der Sklavin dem Herrn. Weil sie war ja eine Leibeigene, sie hatte keine Rechte und das, was aus ihr hervorging, gehörte ihr auch nicht. Krass, oder? Ich meine, damals die Menschen, die hatten ja auch eine Seele, oder? Oder waren die so alttestamentlich clean und da passierte nichts? Nein, nein, die hatten ja auch ein Empfinden. Ja, und dann kommt der Morgen oder der Abend, wo Hagar gesagt kriegt, pass mal auf, du hast heute Abend einen ganz besonderen Job. Du brauchst nicht staubsaugen, heute Abend steht was anderes auf der Agenda. Aha, okay. Und es funktioniert. Mein Plan funktioniert. Er sagt, Sarah, Mensch, hier war ich doch irgendwie klug gewesen, oder? Dem Allmächtigen nochmal auf die Sprünge geholfen. Wir würden das so nie gerne formulieren, das kann man ja kaum ertragen. Aber wie oft verhalte ich mich so? Wenn es mal wieder länger dauert. Ja, und dann nimmt die Geschichte eine Wende. Die war so nicht geplant. Denn die Sklavin merkt, dass sie schwanger wird. Hat wahrscheinlich als Dienerin von Sarah eine ganze Menge vorher auch schon mitbekommen. Und eines Morgens geht sie mit so einem höhnischen Lächeln, Grinsen an ihrer Herrin vorbei und sagt, hier, hat geklappt. Anders wie bei dir. Das tat weh. Wunden tun da weh, wo sie geschlagen werden. Naja, und das hat sich ja bewährt auf dem Rückweg. 9 Monate. Und sie macht sich lustig über ihre Herrin. Naja, die Herrin zeigt, wer am längeren Hebel sitzt und beschwert sich. Bei wem? Bei ihrem Mann. Bei ihrem Herrn. Und dann zieht sie so richtig vom Leder. Ne? Schon heftig. Und seitdem sie merkt, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richtet zwischen dir und mir. Auf einmal stand was zwischen Sarai und Abraham. Ne? Ich habe sie dir in deinen Schoß gegeben und jetzt macht sie sich über lustig. Der Herr richtet zwischen dir und mir. Harte Sätze. Und Abraham, puh. Naja, sie ist ja deine Sklavin. Sie ist doch in deiner Hand. Aber dann machst du mit dir, was du willst. Wisst ihr, was das heißt? Sie hatte keine eigenen Rechte. Mach mit ihr, was du willst, hieß damals, dann bring sie doch um. Wie so eine Fliege an der Wand. Nervst mich, klatsch. Dann bring sie doch um. Ist doch in deiner Hand. Mach mit ihr, was du willst. Na gut, Sarah bringt sie nicht um, aber sie macht ihr das Leben auf dem Hofe Abrahams zur Hölle und behandelt sie so hart, weitere Details stehen hier nicht, dass Hagar die Sachen packt und geht. Sie flüchtet. Sie hält's nicht mehr aus. Verständlich? Sie sagt, diese Rahmenbedingungen hier, die halte ich nicht mehr aus. Und was hat diese junge Frau, ich denke, dass sie eine junge Frau war, was hat die zu tragen gehabt? Sie ist in Knechtschaft hineingeboren. Sie kam nicht aus dem Volk Israel, was ja erst noch berufen werden musste. Sie kam als Ägypterin in das Haus Abraham und zwar nicht als irgendwelche hochrangige Persönlichkeit, sondern als das Letzte. Möglicherweise als gekaufte Sklavin, um ein Leben zu führen im Dienst für andere. Ja, Alter, da war nichts mit Selbstbestimmung Und mal gucken, wo mich mein Leben so hinträgt. Und mal gucken, was ich aus meinem Leben entwickeln kann. Das war zuvor bestimmt. Du arbeitest, bis du tot umfällst. Gab einen Trost, hat in der Regel nicht so lange gedauert. Und dann kam eine neue Sklavin. Und dann das. Ein Kind von einem Mann, den ich mir gar nicht ausgesucht habe. Ein Kind von einem Mann, der über mich bestimmt, der mein Arbeitgeber ist, der mein Herr ist, der mich dazu bedrungen und befohlen hat, der das geplant hat, dass ich das jetzt austragen soll. Ja, Leute, also auch wenn es eine alte Geschichte in der Bibel ist, da, ich finde, da ist, boah, oder? Also wenn ich das lese und öffne mich dafür, das tut doch fast weh. Dann lässt sie es ihrer Herrin spüren und die zahlt zurück mit Zins und Zinseszins. Und Hagar sagt, das halte ich nicht mehr aus. Ich quittiere hier meinen Dienst, ich flüchte. Besser in der Wüste verrecken, als Sklavin von Sarai zu sein. In der Bibel steht eine Ortsbezeichnung, habe ich beim Studieren erst gemerkt. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Der Engel des Herrn, komme ich gleich nochmal drauf, fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei einem Brunnen, der auf dem Weg nach Schur liegt. Wenn du guckst, wo die damals waren, Abraham, wo der gelagert hatte und wo Ägypten ist, dann merkst du eins, der Brunnen, der auf dem Weg nach Schur liegt, ist wieder zurück in Richtung Ägypten. Und das war für mich so eine typisch menschliche Wahrnehmung irgendwo. Also ich konnte das so gut verstehen. Wisst ihr, was Hagar gemacht hat? Ich gehe zurück. Sie kam aus Ägypten, der Weg an dem Brunnen, da wieder auf dem Weg nach Ägypten hin. Ich gehe zurück. Und oftmals, wenn du in der Wüste bist, wenn das Leben dir echt nur Staub und Hitze bringt, wenn es Dürre wird, dann sind wir Menschen oft so gepolt, dass wir sagen, boah, oh, wie war das früher noch? Kann ich nicht irgendwie zumindest in meiner Zeitreise wieder zurückgehen an den Punkt, wo es mir gut ging? Wo ich cool drauf war, wo mein Leben noch saftig und grün war? Ich will zurück. Ich will nicht mehr hier in der Gegenwart sein. Die Vergangenheit, die war schöner und wertvoller als die Gegenwart. Ich will zurück. Ich will hier im Heute nicht mehr sein. Und auch wenn ich dabei, und die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, in dieser Wüste zu verrecken, zu verdursten und gefressen zu werden. Selbst wenn ich dabei draufgehe, ist es besser, aber ich will zurück. Auch wenn ich mein Zeitrad nicht mehr zurückstellen kann. Wir werden alle älter. Alle. Die Zeit geht voran, unaufhaltsam, unbarmherzig. Ist auch Gutes daran. Aber ich will zurück. Damals, vielleicht als Kind, an meine Kindheit, an die ich mich erinnern konnte. Ich weiß es nicht, steht nicht in der Bibel. Sie ist unterwegs auf dem Weg nach Schur, beziehungsweise sie ist an dem Brunnen, der auf dem Weg nach Schur liegt, Richtung Ägypten, Richtung zurück. So, und auf einmal ist sie gar nicht mehr so alleine in der Wüste, sondern da kommt jemand. Vielleicht weint sie sich gerade aus und schreit und brüllt ihren Frust und boah, das Leben, das hat mich echt geschüttelt. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle, wo haben wir ja schon gelesen. Michi hat damals schon darüber gesprochen, über den Engel Jehovas, der immer wieder in der Bibel, auch im Alten Testament gerade, vorkommt. Das letzte Auftreten des Engel Jahwes, des Engel des Herrn, ist wann? Dann werden wir Weihnachten feiern. So. Bis dahin, es wird auch später noch von Engeln gesprochen, aber wenn es um den Engel Jehovas oder den Engel Jahwes geht, ist ein ganz spezieller gemeint. Ich habe das nochmal nachgelesen. Und vor allen Dingen tritt er dann in Erscheinung, wenn er in der ersten Person spricht, er aber nicht sagt, dass er Gott ist. Wer könnte das sein? Ich bin mir ziemlich sicher, Michi hat es damals schon mal angesprochen, ich bin mir, nachdem ich das nochmals auf die Stellen mal nachgelesen habe, bin ich mir ziemlich sicher, also ich bin mir 100% sicher, dass es sich dabei um Jesus Christus selber handelt, um die Erscheinung unseres geliebten Herrn Jesus im Alten Testament. Und warum sage ich jetzt unseres geliebten Herrn Jesus? Das ist keine Floskel, das überlege ich mir sehr gut, wenn ich sowas sage. Weil er da genauso liebenvoll und liebenswert und voller Liebe auftritt wie im Neuen Testament. Und die Ansprache von Jesus im Alten Testament, im Alten Bund, ist genau die gleiche. Welche Ansprache meine ich? In absoluter Macht, in absoluter Kraft und in absoluter Autorität. Und viele fragen sich heute, naja gut, ich würde auch noch mal ganz gerne irgendwie merken, wenn Jesus mit mir spricht, wie kann ich denn das rauskriegen? Haben wir uns hier in der Gemeinde auch schon öfters darüber unterhalten. Und ich darf dir sagen, wenn Jesus zu dir spricht, das ist genau so, wie jetzt hier bei Hagar in der Wüste. Das ist immer klar. Das ist deutlich und voller Autorität. Das ist wichtig, das zu wissen, bei unserem Stimmengewirr in unserem Herzen. Da bahnt sich manches an und sagt, ich bin die Stimme Jesu. Ich muss aufpassen, was ich glaube. Aber die Stimme Jesu, die ist sehr, sehr klar und unterscheidet sich oftmals in ihrer Präzision und in ihrer Autorität. Sarah, oder Hagar, so, Entschuldigung, Hagar, Sklavin Sarais. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Der nennt sie beim Namen, der weiß Bescheid. Und Hagar sagt sich, Moment mal, wenn der meinen Namen weiß und der stimmt, dann stimmen auch wahrscheinlich die anderen Dinge, die er sagt. Und es stimmte, er sagt ihr ihre Herkunft. Er sagt ihre Berufung. Du bist Hagar und du bist die Sklavin Sarais. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und in diesem Lichtstrahl, ist ähnlich der Lichtstrahl wie bei Saulus vor Damaskus, pass mal auf, du bist in meinem Licht, Hagar. In diesem Lichtstrahl kann sie nicht anders, als zu sagen, du kennst ja meinen Namen und ich sage dir ganz ehrlich, wer auch immer mit mir spricht, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Wisst ihr, was sie streng genommen tut? Sie bekennt ihre Schuld. Und dann geht die Stimme der natürlichen Autorität weiter. Gehe zurück. Und es wird alles besser. Neue Arbeitszeiten, 35-Stunden-Woche, oder? Nee. Gehe zurück und ertrage die, was denn? Harte Behandlung. Also spätestens da bei meinem Temperament hätte ich gesagt, ist ja cool, dass du meinen Namen weißt. Ne? Und ich sag dir auch, dass ich davon gelaufen bin. Aber zurück? Niemals. Ich meine, bin ich ja gerade erst von weggelaufen. Und ich laufe ja nicht weg, damit ich zurückgehe. Aber etwas hätte mich doch stutzig gemacht. Wisst ihr was? Er schickt sie nicht zurück. Und guck mal, was dann passiert. Er schickt sie zurück und sagt, ich weiß, was passiert. Ich weiß, woher du kommst, aus welchen widrigen Rahmenbedingungen. Und ich weiß, wohin ich dich zurückschicke. In eben dieselben. Menschlich gesehen irgendwie kein cooler Handel, oder? Hä? Aber er spricht weiter. Gehe zurück und ertrage die harte Behandlung. Und ich, und jetzt kommt der Engel des Herrn, jetzt tritt er auf die Bühne. Jetzt schreibt er die Geschichte weiter. Jetzt nimmt er sie an die Hand. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mal mehr zählen kann. Von wem ist hier die Rede? Leute, nochmal ganz kurz für dein Gedächtnis. Es ist die Rede von der jungen ägyptischen Sklavin Hagar, die keine Rechte hatte, die vogelfrei war. Wir haben eben darüber gesprochen. Was hat die gerade gehört? Nochmal zur Erinnerung. Bibel müssen wir genau lesen. Da geht es nicht um Sarah. Es geht um Hagar, die keine Rechte hatte, die ein Nichts war in dieser Welt. Keiner hätte gemerkt, wenn sie gestorben war. Vielleicht die Sarah, wenn sie hätte Staub wischen müssen. Und die kriegt auf einmal eine Verheißung. Ja, was ist denn das? Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Wir haben uns eben gesagt, Kinder sind ein Segen. Ich werde dich übermäßig segnen, heißt das im Klartext. Kannst du deine Kinder noch zählen? Jo. Ich werde dich zu einem Volk machen, dich, der du hier in dieser Welt irgendwie untergegangen bist. Für mich zählst du was. Ich kenne dich mit Namen. Ich weiß, wo du herkommst und ich weiß, wo du hingehst. Und ich habe eine Berufung für dich, eine Perspektive und einen Segen. Nochmal, sie war eine Sklavin, an nichts ein Recht. Und du bist schwanger, sagt der Engel des Herrn, und ich weiß auch schon, was es wird. Ja Leute, das war damals für die ein Wunder. Also da gab es die U1 irgendwie nicht, oder wie die dann heißt, ne? Die kalte Masse auf den Bauch kommt und, ah, hier, ich sehe es schon, da sind die Beinchen. Nee, das gab es damals noch nicht. Aber der Schöpfer, der Ewige, der ich bin, der auch schon immer da war, auch in Hagars Leben schon immer da war, der wusste, was es wird. Stell dir vor, du bist Hagar. Geht noch weiter. Und den sollst du Ismael nennen. Ich habe auch schon einen Namen für den. Und sie so, Ismael, was heißt das denn? Das war damals für die ganz, ganz wichtig. Welchen Namen geben wir? Das ist heute ein bisschen anders. Bei uns muss der gut zum Zweitnamen passen und auch zum Nachnamen irgendwie. Ne? Und wenn das Mädel dann die Tochter mal heiratet, dann soll das irgendwie ein Name sein, der auch noch kombinierbar ist mit dem neuen. Das sind so unsere Probleme. Früher war das anders, wenn die ihr das Kind auf dem Arm hielten, dann war der Name wie ein Credo über das Leben. Früher war es auch üblich, dass man umbenannte, wenn das irgendwie nicht mehr passte mit dem Credo über das Leben. So, aber jetzt hier so auf dem Arm, na, wie soll er dann heißen? Na, Ismael. Wie kommst du denn auf Israel? Ismael, ja, weil Ismael heißt, Gott hört. Hatte Hagar vielleicht früher in ihrem Dienerzimmerchen als Sklavin vielleicht davon geträumt? Ich will auch mal ein Kind haben. Ich will nicht immer nur Sklavin sein. Ich möchte gern frei sein. Ich möchte gern auch mal in diesen Genuss kommen, wo andere Mamis auch reinkommen dürfen. Gott hört. Ismael, das heißt, Gott hört. Denn Jehova, denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Ja, das Jammern, worum denn? Wahrscheinlich doch, weil sie sagt, ich hätte auch mal gerne. Nenn ihn Jehova, Jahwe hört. Sagt ihr auch noch, wie der Kerl sein wird? Jetzt wird es ein bisschen ruppig. Er wird sein wie ein Wildesel in der Wüste, im Streit mit allen und von allen bekämpft und allen seinen Brüdern tanzt er auf der Nase herum. Das ist doch mal eine Prophezeiung, oder? Ich habe mir sagen lassen, es gibt durchaus noch Familien, die auch so Wildeselsöhne haben. Ich hatte keine. Ein Wildesel, das war ein Teil domestiziertes Tier aus der Wüste. Und es war bei den Wüstenvölkern bekannt, da brauchst du auch nicht mit Zügel und Zaun zu kommen, die kriegst du nicht gebändigt. Also das war der Wildesel der Wüste. Also irgendwie eine Vermischung zwischen domestizierten Tieren und wilden, weiß ich nicht, Maultieren oder wie auch immer. So, Eseln in der Wüste. Den wirst du nicht gezähmt bekommen. Das wird Ismael werden. Und wenn du die Geschichte, ich lade euch ein, Ismaels mal weiterliest, das war genau diese Prophezeiung, die ist in Erfüllung gegangen. Das war ein Wildesel und er tanzte wirklich, ich hätte fast gesagt, im Volke heute noch allen seinen Brüdern auf der Nase herum. Kann man heute noch erkennen. So, jetzt wird es persönlich, Leute. Da gab Hagar Jahwe, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi. Sie sagte, du bist ein Gott, der nach mir sieht. Hast du schon mal ein Erlebnis, Erlebnisse mit deinem Jesus gehabt, mit deinem Herrn, mit deinem himmlischen Herrn? Ich frage mal so ein bisschen modern, ich übersetze das gleich ins Ältere. Wie hast du diese Erlebnisse und die Ergebnisse, wie hast du die gefeiert? Hast du sie überhaupt gefeiert? Ich finde das mega interessant, Leute. Der immer war, der immer sein wird, der dich kennt, woher du kommst, wo du bist und wohin du gehst, der bekommt jetzt von einer Sklavin, einer Ägypterin, die noch nicht mal aus dem Volk Gottes kam, aus dem Irdischen, bekommt er einen Namen. Wie nennt sie ihn? Du bist der Gott, der sich sehen lässt. Meine Frage, die ich mir gestellt habe, ich bete, ich ringe um irgendetwas, Gott gibt mir was, Gott schenkt mir was. Das geht in Erfüllung. Wie ist denn meine Reaktion darauf? Wenn Gott mich sieht und mich erhört, wenn er mich ernst nimmt, wie feiere ich das denn? Und du kannst dich heute Morgen einmal fragen, ich würde einfach mal so ein bisschen Zeit geben. Ich fange mal mit den Frauen an, mit den Schwestern. Heute ist eine Frauengeschichte, die geht aber uns Männer gleichermaßen an. Welchen Namen gibst du deinem Gott? Und jetzt bitte keine Sonntagsschulantworten, weil wir sind nicht in der Sonntagsschule. Und auch keine gemeindetauglichen Antworten. Welchen Namen gibst du deinem Gott ganz persönlich? Das sagt sehr viel darüber aus, wer Gott für dich ist. Wenn du an deinen Gott denkst, an deinen Jesus denkst, liebe Freundin, lieber Freund, ist dann deine Ampel auf gelb? Achtung! Auf rot? Oder auf grün? Welchen Namen gibst du heute Morgen nach der letzten Woche, nach den letzten Monaten, nach den letzten Jahren, deinem Gott? Das muss nicht die Antwort Hagars sein. Das war Hagars Leben. Obwohl es eine wunderschöne Antwort ist. Deine kann anders sein. Bei Hagar, bei der Sklavin aus Ägypten, da war die Ampel wie? Grün. Weil du bist, ich nenne dich, die hat anscheinend noch nicht so viel Ahnung jetzt, woher aus, kam aus Ägypten, hat vielleicht von Abraham und Sarah so ein bisschen was mitgekriegt, weiß ich nicht, aber ich nenne dich der Gott, der mich sieht. Und was ist deine Antwort heute Morgen? Wie nennst du ihn? Fang doch mal für dich an. Ich nenne dich. Und dann setz für dich doch einmal dahinter, wer er für dich ist. Ehrlich. Ich musste bei diesem Titel, den Hagar, oder bei diesem Namen, den Hagar Gott gibt, musste ich an Missionare denken, die wir persönlich kennen aus einer anderen Gemeinde noch. Die waren Missionare in Papua-Neuguinea und die haben einen ganz interessanten Gruß. Wenn die sich so auf der Straße begegnen, ne, dann grüßen die sich: Claire, ich sehe dich. Christian, ich sehe dich. Kong, ich sehe dich. Als wir das das erste Mal hörten, fast ein bisschen zu viel. Ich will ja gar nicht immer gesehen werden. Ich sehe dich, Hobi, Marco, Rainer. Ist übrigens ein Gruß, den Gott dir auch grüßt. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Hagar baut keinen Altar. Vielleicht konnte sie damit nichts anfangen. Vielleicht reichten auch die Kräfte nicht mehr. Aber Hagar sagt hier, da ist ein Brunnen und der hat noch keinen Namen. Und ich habe gerade den gesehen, der sich schauen lässt. So habe ich den genannt. Du bist der Gott, der sich schauen lässt. Und das muss sichtbar werden. Das muss auf dieser Erde, das muss irgendwie verewigt werden. Und einen Altar bauen kann ich jetzt vielleicht nicht. Aber den Brunnen, der hier ist, diesen Brunnen, den weihe ich dem, der mich sieht. Ich nenne diesen Brunnen, das ist der Ort. Deswegen nennt man diesen Brunnen bis heute der sich schauen lässt, diesen Ort. Und das hat mich auch irgendwie so berührt. Ich habe was mit Jesus erlebt. Jesus ist mir begegnet. Jesus hat sich mir als der gezeigt, der sich sehen lässt. Und wie bringe ich das rüber in diese Welt? Also, wie nenne ich den Brunnen, an dem ich verzagt war, an dem ich mich aufgegeben habe, an dem ich meinen Lebenssinn nicht mehr gesehen habe? Wie nenne ich diesen Ort, wo Jesus mir begegnet ist? Hagar ist gehorsam. Sie geht zurück und erträgt die harte Behandlung ihrer Herrin. Wie es dann genau in dem Moment weiterging, lesen wir bei Hagar jetzt nicht. Später wird sie noch ein, zwei Mal erwähnt. Sehr, sehr interessant. Komme ich gleich noch kurz drauf. Sie geht zurück und es kommt so, wie der Engel des Herrn gesagt hat. Also der Engel des Herrn. Sie gebiert einen Sohn. Abraham ist auch schön gehorsam und nennt ihn auch tatsächlich Ismael. Und es kommt so, wie der Engel des Herrn das gesagt hat. Bist du auch die von sich sagt im Leben, ich bin die Übersehende? Mich zu übersehen fällt leicht. Ich spiele nirgendwo eine große Rolle. War auch schon immer so irgendwie. War immer die graue Maus. Und ich bleibe einfach mal so in der femininen Form. Das wird das sonst ein bisschen kaputt machen, aber bitte, Brüder, Männer, fühlt euch gleich mit angesprochen. Das ist die gleiche Gattung. Bist du die, der im Leben auch so richtig heftig übel gespielt wurde? Vielleicht als Kind, als junge Erwachsene, als junge Ehefrau, als Mama, als Oma. Bist du die so oft missverstanden wurde? Eigentlich hattest du es ganz gut gemeint. Aber wie immer, kein Karl Kohlrabi aus der Erde, sondern nur Disteln. Irgendwie war ein Fluch drauf. Also würde man es vielleicht so bei uns nicht sagen, aber irgendwie schien es so. Was ich anpacke, fängt an zu stinken. Und dabei hatte es eigentlich gut gemeint. Bist du die der Unrecht getan wurde, und die sich einfach auch nicht wehren konnte? Wir denken an Hagar. Bist du die, / der am liebsten die Uhren des Lebens auch wieder zurückgedreht hätte, an dem Punkt, wo das Leben noch ertragbar war? Bist du unterwegs auf dem Weg nach Ägypten zurück? Befindest dich gerade in Schuhe. Bist du auch irgendwie ständig auf der Flucht vor irgendetwas oder irgendwem? Im schlechtesten Falle vor dir selbst? bist du auf der Flucht von Menschen und deren Gefahr, die allgegenwärtig von ihnen ausgeht. Bist du auf der Flucht der Gegenwart Gottes, wo du sagst, ich mache zwar ein braves Gesicht zu alledem, aber ansonsten bin ich herzlich gerne auf der Flucht, weil ich mit dem da oben herzlich wenig anfangen kann. Bist du auf der Flucht vor den Folgen deiner Sünde? Hast du Angst vor den Umständen, in denen du lebst? Man könnte diese Reihe noch weiter fortsetzen. Das ist echt düster. Aber das ist Alltag. Vielleicht nicht immer bei dir und bei jedem. Aber so ein bisschen was kennt, glaube ich, jeder davon. Da gibt es eine ganz tolle Botschaft heute Morgen. Für eine Sklavin aus Ägypten. Übrigens, die kam nicht aus dem Volk Gottes genauso wenig wie wir. Deswegen ist das sehr interessant. Das verbindet uns mit Hagar. Kommt auch nicht aus dem Volk Israel. Jetzt kommt ein Satz, den hast du vielleicht schon sehr oft gehört. Ich habe echt überlegt, bringst du den oder kann man den irgendwie ein bisschen moderner, schicker formulieren? Ich lasse das einfach. Und ich spreche den Satz aus, auch wenn er alt ist, aber so stimmt er halt eben auch. Gott kennt dich. Der musste die Frage nicht stellen, wo kommst du her und wo gehst du hin, das wusste er. Also wer schon weiß, wie der Sohn heißen soll, der weiß auch, wo sie herkommt und wo sie hingeht. Gott kennt dich, er kennt deine Umstände, deine Lebenssituation aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und wie wir bei Hagar lesen können, auch aus der Zukunft. Gott geht dir nach und ich mache das fest an diesem Bibeltext. Er fand sie an dem Brunnen, der Richtung Schur liegt. Wisst ihr, was dem vorausgeht? Er hat sie gesucht. Wie auch immer das aussieht, wenn Gott einen sucht. Aber er sagt ja in seinem Wort, ja, also so ihr mich von Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Jetzt haben wir es umgedreht. Er fand sie auf dem Weg bei dem Brunnen nach Schur. Gott geht dir nach, du bist ihm nicht egal. Auch wenn du das als Selbstschutz für dich so über dein Leben ausschreibst, heißt ja alles egal, ich bin doch jedem egal. Das sagen wir oftmals als Selbstschutz, damit wir mit der Enttäuschung, dass wir übersehen wurden, irgendwie zurechtkommen. Und vielleicht tut das dir heute Morgen weh, wenn du merkst, boah, der Ewige, der geht mir nach und der kennt mich und der geht mir nach. Dem bin ich nicht egal, auch wenn ich mich gerne unsichtbar machen würde. Er ist der Ewige, er ist der Allmächtige und ist der, der dich am meisten lieb hat. Er ruft dich persönlich, er beruft dich in seinen Plan. Er gibt dir die Kraft, auch zurückzugehen zu der Herrin, die dich so stark bedrängt. Ich persönlich glaube ganz sicher, dass aus der Wüste, der Einöde, eine andere Hagar zurückkam als die, die das Zelt Sarais verlassen hat. Steht nicht so in der Bibel, ich glaube das aber. Hier hat ja eine Veränderung stattgefunden. Ich habe eben von dem Plan gesprochen, ganz kurz noch. Ich verspreche es, weil das wäre eine sehr umfassende Predigt für sich. Ich muss mal gucken, ob wir da noch dran kommen. Welchen Plan hat der Ewige mit der ägyptischen Sklavin Hagar? Wer weiß das? Das ist immer interessant, wir haben das letzte Woche bei Stefan Holthaus auch mitbekommen, wie der auf einmal so einen Bogen in die Zukunft macht, ne? So einen Bogen, also dann war es auch ins Alte Testament, hat dann einen Propheten zitiert und wir gehen jetzt einfach mal ein paar hundert, paar tausend Jahre weiter nach vorne. In welchem Brief? Galaterbrief. Da kommt der Apostel Paulus, der kannte Hagar nicht, also nicht persönlich und den auch nicht, aber er schrieb über sie. Und ich verspreche, ich reiße das nur an und ich möchte fast so ein bisschen Appetizer machen, so ein bisschen Appetit darauf hinschüren. Lest euch das mal Galater 4 zu Hause durch. Da wird Hagar, der ägyptischen Sklavin ohne leibliche Rechte, richtig viel Platz gewidmet. Jetzt in keiner großen Lobhudelei oder wie toll Hagar war, nein. Aber Paulus braucht, oder der Geist Gottes durch Paulus braucht sie ganz, ganz stark. Um deutlich zu machen, pass mal auf, mit Hagar und mit Ismael und mit dem Berg Sinai, das ist der Bund, der unter dem Gesetz steht.
Sinai, ne, wisst ihr noch, Gesetzestafeln, so, was du alles tun musst. Ne? Nicht, damit du in den Himmel kommst, sondern damit du merkst, dass du es nicht schaffst, durch die Gesetze in den Himmel zu kommen. Also, das ist das Sinnbild, das Bildnis, das Beispielbild der Gesetzlichkeit. Und von einem zwar gezeugt, aber Sarai, Isaak und das himmlische Jerusalem, das ist die Geschichte, das ist die Bündnisgeschichte der Verheißungen. Und Paulus sagt, Leute, ihr Galater, die ihr so Bock habt auf Gesetzlichkeit, was muss ich alles tun, um? Die ihr so Bock habt auf Religiosität, um es eurem Gott zu beweisen, wie mega toll ihr seid. Für den oder für die Leute ist diese Geschichte, nochmal, Hagar, Ismael, Sinai, sprich da, wo es die Gesetzestafeln gab, das ist das Bündnis, das Bildnis der Gesetzlichkeit. Ja, da konnten die von schon früher, die konnten da was mit anfangen. Oh, boah. Ja klar, die waren ja so total darauf fixiert, alles gesetzlich richtig zu machen. Die hatten die Gesetze und hatten dazu noch Zusatzgesetze und da wieder Zusatzgesetze. Mega gesetzlich. Und Paulus sagt hier, Galater, sag mal, geht's noch? Ihr seid doch rausgerissen, ihr seid doch rauserkauft, ihr seid doch in das Bündnis der Verheißungen hineingekauft worden für teures Geld. Ach, könnte ich doch bei euch sein, euch das persönlich sagen, was so muss ich ja schreiben. Also der hatte da echt Puls. Sagte, und ihr tendiert wieder zurück zur Gesetzlichkeit, das ist der alte Bund von Hagar. Aber ihr seid doch in dem Bund von Sarah und Isaak, das ist doch eigentlich unser Stammvater im tiefen Sinne. Und das ist der Bund der Verheißung. So, ich habe versprochen, ich mache damit Schluss, fällt mir ganz schwer, ist reine Körperbeherrschung. Vielleicht später mal dazu. Aber Leute, lest es doch mal nach. Das geht dich und mich an und damit geht die Geschichte Hagars, die geht dich und mich was an. Und nein, das ist keine geheimnisvolle Allegorie, wo man einen geheimen Tipp drin erhält, oh Hagar. Nein, da steht Bild, Beispiel, Bildnis, schreibt Paulus ganz, ganz extra. Und sagt, pass auf, brauchst gar nicht lange nachdenken, so ist es. Und dafür ist die Geschichte Hagar für dich und für mich ganz, ganz wichtig. Damit wir das heute, ein paar tausend Jahre später, besser begreifen können. Das ist der Plan, den Gott mit Hagar hatte. Er hat ihn erfüllt, er hat sich dazu gestellt, hat ihr das Volk gegeben oder aus ihr ging dieses Volk, der von Ismael aus, geht davon aus, dass es das Volk der Araber heute ist, also noch ganz, ganz aktuell. Er hat Wort gehalten. Er hat übrigens auch Wort gehalten, als Sarah dann verstoßen wurde, das sind ein, zwei Kapitel später, und sie wieder in der Wüste war. Hagar, genau, nicht Sarah. Und Hagar wieder in der Wüste war. Diesmal war ihr Kind dabei. Die Verheißung. Und sie sieht ihre Verheißung dahin sterben. Und Gott öffnet ihr die Augen für einen Brunnen. Wiederholt sich irgendwie die Geschichte. Und er lässt sich wieder schauen. Und an diesem wiederholten Beispiel mache ich fest, diese Versprechungen, die er gibt, die er dir auch heute Morgen gibt, wo er dich heute Morgen angesprochen hat, die ist er bereit zu halten. Das ist kein Glücksspielautomat, wo du mal gucken musst und die Hoffnung der größte Gewinn ist, sondern das ist das Fundament. Ich wünsche dir sehr, dass Gott dir begegnen kann. Ich wünsche dir, dass du den Punkt, wo Gott dir begegnet, dass du den für dich festmachen kannst. Weg von irgendwelchen Traumschlössern hin zur Realität. Ich wünsche dir, dass du beginnst, Gott einen Namen zu ergeben, nicht weil er einen braucht, sondern weil du ihn damit ehrst, mit dem, was er für dich ist, wie er dir begegnet ist. Hast du vielleicht noch nie gemacht. Das ist eine Bekehrung einer ganz besonderen Art. Wenn Gott in unserem Leben Realität wird und wenn wir beginnen, ihn wirklich kennenzulernen, so ganz persönlich, oftmals ist das auf den Talsohlen, in den Tälern unseres Lebens. Warum? Aus meinem Leben vielleicht, weil wir auf den Bergspitzen irgendwie, da geht es uns zu gut. Steht doch auf, wir beten noch zusammen. Großer Gott, wir stehen vor dir auf, weil du es wert bist und du würdig bist. Und wir beten dich an und wir beten dich an als den Gott, der sich sehen lassen möchte.
der sich in unserem Leben auch schon gezeigt hat. Und großer Gott, Jesus Christus im Himmel, wenn wir darüber nachdenken, wie du dich denn uns mal gezeigt hast, dann kommen wir gar nicht drum rum und wir wollen das auch nicht. Dann stehen wir natürlich heute Morgen wo? Wir stehen vor dem Kreuz, wo du dich uns gezeigt hast. In deiner ganzen Liebe, in deiner ganzen Zuwendung, auch in deiner ganzen Macht, leben zu lassen und es wiederzunehmen. Und wenn wir dich am Kreuz sehen, wo du dich sichtbar gemacht hast, dann dürfen wir erkennen, dass du auch unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft gekannt hast. Du hast uns aus unserer sündigen Vergangenheit heraus gerettet, damit wir in Gegenwart mit dir und für dich leben dürfen, um in Zukunft bei dir zu sein. Und daran wollen wir uns festmachen. Egal, was wir für eine Vergangenheit hatten. Nein, das ist nicht egal, aber gerade weil wir in der Vergangenheit auch echt Schläge abgekriegt haben und Hiebe auf dieser Erde, oftmals von Menschen, die uns echt auch Unrecht getan haben und wo wir echt Probleme mit haben. Wir bringen dir jetzt diese Wunden, diese Probleme, diese Enttäuschungen, diese Verletzungen. Warum bringen wir sie heute Morgen dir? Weil du der bist, der uns sieht, der nach uns sieht. Ja, wem sollten wir sie sonst bringen? Wir bringen die Verletzungen, wir nehmen von dir Verheißungen entgegen. Wir bitten dich jetzt, großer Gott, dass du uns bewahrst. Auch vielleicht dieses Pflänzchen, was heute Morgen echt empfindlich gesät wurde, dass du deine Hand darüber hältst und dass wir einen Brunnen nach dir benennen, beziehungsweise nach dem Ort benennen, wo wir dich heute Morgen gesehen haben, weil wir dir begegnet sind und du uns begegnet bist. Lass uns das festmachen und dass es ein Moment wird in unserem Leben, heute Morgen ein Moment wird, der uns verändert. Großer Gott, im Namen deines kostbaren Sohnes Jesu. Amen. Das nächste Lied ist ein wunderschönes Lied, das Musikthema ausgesucht und vielleicht kannst du es heute Morgen ganz neu mitsingen. Und wenn nicht, dann hör einfach mal zu, vielleicht hörst du Hagar mitsingen.